Wow, stark, oder nicht? Was in diesem Mann steckt. Was in diesem Mann steckt. Ja. Thomas, wir wollen jetzt hineingehen auch in ein geistliches Thema. Es war ja schon geistlich, was du hier uns, was du uns hineingeführt hast. Aber dieser Talk, den wir jetzt haben, wir gehen in drei Teilen vor. Und der erste Teil geht darum, so ganz allgemeine Dinge. Thomas, wo bist du eigentlich aufgewachsen?
In Sachsen, das reimt sich sogar, ne? Aufgewachsen in Sachsen, in Chemnitz. Wer das nicht weiß, südlich von Leipzig, westlich von Dresden. Kulturstadt 2025, also ihr könnt die Reise schon mal buchen. Ne? So.
Thomas, und wo wurdest du dann ausgebildet?
Auch in Chemnitz. Also erstmal in Chemnitz, dann habe ich eine Weile in Berlin gelebt und Musik studiert habe ich in Weimar. Also bin ich mal so weit gereist, habe zwischendurch mal in Halle gewohnt und jo, jetzt schon lange in Hamburg. Aber meine Ausbildung hört ja nie auf. Ne?
Die hört nie auf.
Es geht ja bis zum, bis ich mal sterbe.
Wie kamst du denn zur Musik?
Ja, also so Chemnitz liegt am Fuß des Erzgebirges und da gab es früher noch richtige Winter, lange Winter, viel Schnee. Merkt man eben, dass der Klimawandel wirklich Wahrheit ist, weil es gibt da kaum noch Schnee. Und als ich Kind war, gab es immer Schnee, also so mindestens ein, zwei Monate. Und das war sehr dunkel und das war so ein sehr kulturliebendes Völkchen. Ne? Die haben auch viel Handarbeiten gemacht früher. Ne? Die ganze Weihnachtskunst kommt ja daher. Sehr graziöse Feinarbeit und da wurde viel Musik gemacht, Volksmusik gesungen und traditionelle Sachen und aber auch modernere. Und naja, meine Mutter hat als Kind mit mir viel gesungen, dann habe ich meine Mundharmonika bekommen und ein Akkordeon, da war ich 4 und irgendwann waren meine Eltern der Meinung, ich sollte mal Klavier lernen. Oma hat das Klavier gestiftet und da musste ich dann hin. Es war jetzt kein Zwang für mich, aber ich muss zugeben, das war damals noch keine Liebe so, also so wirklich Leidenschaft war es nicht. Ich konnte das ganz gut, war auch mal mit 9 Jahren irgendwie im Fernsehen mit einer Mozart-Sonate. Und, ja, aber irgendwann, als die Lehrerin ein Kind bekommen hat, bin ich abgesprungen, weil ich hatte mit 10 irgendwie keine Lust mehr. Und das kam dann später erst wieder.
Wie schön, dass das wiedergekommen ist. Du hast dann irgendwann Jesus kennengelernt. Wie kam es da dazu?
Na, so schnell ging das nicht. Erstmal habe ich Musik studiert. Nee, ich komme aus einem völlig atheistischen Umfeld und ich hatte aber eine Tante, das muss ich vorher kurz erwähnen, bevor es zu diesem Bang-Moment kommt, weil die Tante, die war katholisch und wirklich liebte Jesus und hat mit mir gebetet, als ich in Ferien bei ihr war. Das war eine coole Tante, ich war da gern und ich erzähle das deshalb, weil ich glaube ganz fest und ich weiß das auch, dass sie viel gebetet hat für mich. Und im Stillen einfach, so wie Jesus das sagt, ne, so abgeschlossen im Stillen. Und es steht ja im Psalm 55, dass Gott Gebete in Schalen sammelt. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass das zu dem Moment geführt hat, über den ich jetzt reden werde. Das war eben eine Weile später, kurz vor Ende meines Studiums. Wir haben eine Band gehabt und in der Band war ein guter Freund von mir und der war Christ. Und der hat mich immer in gut dosierten, also der ist auch noch Christ, aber der hat mich in gut dosierten Abständen immer mal in so einen Gottesdienst eingeladen. Und mein Problem war, dass ich den mochte und irgendwann tat er mir leid. Also ich hatte jetzt nicht Ablehnung, aber ich habe keinen Grund gesehen, warum ich Sonntag da so zeitig aufstehen soll. Samstag war ja immer lange bis in die Nacht rein zu tun, ja. Party und so und da wollte ich nicht so zeitig aufstehen und als das Studium zu Ende ging, tat er mir leid und ich dachte, na gut, einen Vormittag gönne ich ihm mal, also da komme ich mal mit, wenn ihm das so wichtig ist. Tja, und noch vor dem Gottesdienst wurde mir dieser Moment geschenkt, anders kann ich das nicht sagen. Um es kurz zu machen, ich wusste plötzlich, dass das alles stimmt. Ich kann das nicht erklären, ich wusste das plötzlich, das war eine Sekundensache. Die Leute haben sich nur begrüßt, da war ja noch nicht irgendwas Predigt oder Gesang oder nichts, es war einfach nur die Atmosphäre und ich wusste plötzlich, ich habe einen Vater im Himmel. Ich habe auch so ein gewisses Know-how an Wissen mitbekommen, also an Grundwissen, von dem ich vorher gar nichts wusste. Also ich bin dann in den Gottesdienst gegangen mit der Gewissheit, dass das jetzt mein Leben zukünftig bestimmen wird und habe also es war gerade ein Gastprediger da, ich konnte ungefähr nachvollziehen, was er will. Also ich hatte jetzt kein Spezialwissen, aber irgendwie so dieses Grundwissen war da. Und ich weiß noch, ich habe nach dem Gottesdienst auch am Kaffeetisch mit Leuten diskutiert. Da haben mich Leute gefragt, aus welcher Gemeinde ich komme. Ich sage, aus gar keiner. Ich bin hier gerade mal vorbei. Also das war einfach ein Geschenk Gottes. Und von dem Zeitpunkt an wusste ich, dass ich auch mit diesen Leuten, die ich vorher irgendwie teilweise echt komisch fand, in Zukunft zu tun haben werde. Es war einfach so dieses Wissen da. Ich habe danach nicht gesucht. Also ich entsprach überhaupt nicht den evangelistischen Normen. Mir ging es auch nicht schlecht oder so. Mir ging es eigentlich menschlich gut. Ich habe gut gelebt. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, mein Leben vorher war schlimm. Nee, war es nicht. Es war ein gutes, und das führe ich jetzt ja auch schon wieder auf Gott zurück, weil er hat schon immer auf mich aufgepasst. Das wusste ich damals dann auch. Und ich habe natürlich dann gemerkt, wie viel mehr es gibt mit diesem Freund Jesus, der immer bei mir ist, und diesem Vater, für den ich eben nicht nur ein Staubkorn im Weltall bin, sondern aufgewertet, ja, ohne das arrogant zu meinen, aber ich bin wer, ja, versteht ihr, was ich meine? Also, wie ihr alle auch, also nicht irgendwie, und das führt uns natürlich auch in Demut, aber zu wissen, ich bin nicht verloren da irgendwo und keiner kümmert sich, oder eigentlich ist es egal, ob ich gelebt habe oder nicht, das wusste ich plötzlich, also es war ein Geschenk.
Also es ist echt interessant, wie du das jetzt sagst. Als du das Lied mit uns geteilt hast, What a Friend I Found, habe ich so stark für mich persönlich erlebt, hier kommt jetzt eine ganz tiefe Berührung, eine ganz tiefe Dynamik. Also ich empfinde dich da außergewöhnlich. Man merkt dir total an, dass du da einen Freund hast, und das fließt richtig aus dir raus. Stark. Thomas, hast du schon immer Musik gemacht, oder wie kam das dann, dass diese christlichen Dinge auch in die Musik rübergeschwappt sind?
Ja, also ich habe vorher schon auch professionell Musik gemacht, natürlich mit den Inhalten, wie man sonst füllt. Also ich war in keiner Heavy-Metal-Band, aber wir haben Pop gemacht und über Liebe gesungen, und also ganz normal halt über die Inhalte, die man so singt. Und ich bin aber immer schon Singer-Songwriter gewesen. Das heißt, die Texte waren schon immer so ein bisschen gefärbt auch von dem, was ich wirklich erlebe. Also ich habe jetzt nicht so über Traumwelten gesungen, die unerreichbar sind, sondern schon über das Leben auch. Und deswegen passt der Begriff, wie man heute sagt, Singer-Songwriter eigentlich ganz gut. Und mir war es dann natürlich wichtig, dass ich das, was ich jetzt erfahre, durch Gott und diese umfassende Liebe, dass ich das weitergebe. Ich habe mir irgendwann ganz nüchtern gedacht, naja, diese Texte, die ich bisher gemacht habe, das sind Millionen andere auch gut. Aber ich würde jetzt gern, ja, den Fokus, ich schreibe ja nicht nur solche Sachen, ja, ich schreibe ja auch noch über das normale Leben und nicht nur Worship-Songs, aber das war mir halt wichtig, dass ich diese Liebe, die ich empfangen darf, dass ich das weitergeben kann mit Musik. Das ging relativ schnell, also nach diesem Erlebnis. Und ja, das habe ich auch nie bereut, also... Und es macht mir auch nichts aus, also wenn da Leute spotten oder, also passiert ja eigentlich nicht. Ich glaube, wenn man das einfach so als Zeugnis, nicht mit dem Zeigefinger, sondern einfach als Eigenerlebtes rüberbringt, da habe ich eben auch schon oft gehört, dass Leute, die sagen jetzt natürlich nicht gleich immer, oh, das, jetzt will ich mich auch gleich mit Jesus beschäftigen, aber es gibt viel, dass Leute sagen, Mensch, dass sowas gibt, dass sowas geht, das hätte ich gar nicht gedacht. Und das ist ja schon mal viel wert, ne? Wenn man einfach ins Nachdenken kommt, könnte da tatsächlich mehr sein, und ist das eben nicht nur ein frommer Wunsch, wie man sagt, oder ist das nicht eine Parallelwelt oder eine Scheinwelt, sondern dass man merkt, es ist real, es ist wirklich so.
Thomas, jetzt bist du von Geburt an blind. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sehe nichts mehr, ich weiß nicht, ob das Licht jetzt an ist oder ob das Licht aus ist, du orientierst dich unwahrscheinlich gut hier überall. Aber wenn du das jetzt auf dein Glauben mit reinnimmst, wir sprechen oft, wir glauben, dass Gott heilt. Ja, und was macht das mit dir? Wie gehst du damit um?
Also da braucht man wirklich eine gesunde Lehre, wie das hier in der Gemeinde auch ist. Und das spürt man so im... Also es gibt ja auch so charismatische Verkrampfungen, sage ich mal, ne, die da so in Leute in richtige Nöte bringen. Natürlich heilt Jesus. Ich kenne Leute, die die sind von, ich kenne wirklich eine Person, die wirklich konkret von extremsten Krebs, der gestreut hatte, geheilt wurde. Und ich, das ist so, wir können beten, aber Gott muss das ja tun. Und die Vorstellung, dass bestimmte Parameter erfüllt sein müssen im Glauben, bis er das dann endlich mal tut, halte ich für falsch, weil er beschenkt oft auch Leute, die es gar nicht wollen, also die es schon wollen, aber die gar nicht so intensiv daran glauben oder dafür beten, auch als Zeichen. Und manchmal schenkt er es in Anführungsstrichen nicht, weil er nicht schenken will, sondern weil er Gott ist. Und ich kann ja nicht, das hat schon der heidnische König Nebukadnezar erkannt, der hat gesagt, bin ich denn Gott? Also es muss von ihm kommen. Und natürlich beten wir, aber ich konzentriere mich nicht die ganze Zeit auf irgendwelche Defizite, weil das wäre schlimm. Wenn ich da jeden Morgen aufwache und sage, warum noch nicht, woran liegt es, was ist es, was muss ich jetzt noch? Und also ich glaube, das möchte Gott auch nicht, sondern wir sollen uns in erster Linie mal auf das fokussieren, was wir haben. Und da gibt es eine Menge Gutes. Und jetzt muss ich natürlich fairerweise zugeben, ich bin von Geburt an blind. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt mitten im Leben erblindet plötzlich. Man hat sich die ganze Zeit auf seine Augen verlassen. Das ist schwer. Muss man nämlich alles von vorn lernen. Das, was man als Kind völlig, ohne nachzudenken, völlig intuitiv lernt, das kann man später so nicht in der Ganzheit wieder aufholen. Das ist so, weil man als erwachsene Person ängstlicher wird und als Kind denkt man da nicht groß drüber nach. Und das ist ein gewisser Vorteil. Zweiter Vorteil ist, dass ich hier in Mitteleuropa leben darf, in einem reichen Land. Ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwo in Brasilien, in irgendeinem Dorf, in irgendeinem Slum aufgewachsen wäre, wäre die Situation eine ganz andere, was die Bildungschancen und so weiter betrifft. Da haben wir es hier in Deutschland schon gut, auch wenn viele das immer nicht so sehen. Aber man muss da auch mal bei der Wahrheit bleiben. Da ist hier eine Menge an es gibt eine Menge an Hilfsangeboten, gibt es eine Menge an gesellschaftlicher Akzeptanz. Ich merke das zum Beispiel, wenn Menschen aus Syrien hierher emigrieren. Wir haben bei uns um die Ecke ein Asylheim und wenn die zum Bahnhof gehen, für die ist das total ungewohnt, dass hier blinde Personen einfach so auf der Straße rumlaufen. Das kennen die nicht so. Ins Hause eingesperrt. Die müssen sich erst mal dran gewöhnen. Das ist mir richtig aufgefallen. Die sind irritiert, weil die das von zu Hause nicht so kennen, aus der Gegend, wo sie herkommen. Und da haben wir hier natürlich schon einen Vorteil, dass diese gesellschaftliche Integration, die Inklusion greift und dass wir da gleichberechtigte Chancen haben. Aber es ist vor Gott, um auf das Geistliche zurückzukommen, das ist ja auch Gnade, dass das hier so ist. Und man kann nicht alles erklären. Ja, jetzt gibt es Leute, die sagen vielleicht, ja und? Gibt es für die anderen keine Gnade, die im Slum leben? Müsste man ja mal so fragen, ne? Was ist denn da, wo ist Gott denn dann, wo ist, und da muss ich sagen, ist meine Erfahrung, dass dieses Vertrauen oder dieses Spüren des Freundes hilft, glaube ich, allen Menschen in allen Lagen bestimmte Dinge, ich sage es nicht einfach nur zu akzeptieren, sondern es ist nicht mehr so wichtig. Also Jesus hat ja gesagt, wenn wir bei ihm sein werden, werden wir nichts mehr fragen. Das ist dann das Ende. Das heißt, hier ist ja so ein bisschen der Himmel kommt näher, so ein bisschen der Anfang dessen, dass man plötzlich merkt, jetzt rücken Dinge vom Vordergrund des Denkens etwas mehr zurück, die eben vorne auch nicht unbedingt den Platz haben sollten, sondern dass man sich auf das konzentriert, was an guten Dingen, was geschenkt ist, was schon da ist, miteinander auch in Beziehung. Ich habe kein Problem mehr, um Hilfe zu bitten. Warum denn? Ne? Wir sind ja auf Kontakt angelegt, wir Menschen.
Vielen Dank, Thomas. Also mich begeistert das total, Thomas, an dir. Einen Mann zu erleben, der jetzt nicht leicht aufgewachsen ist, aber man hört aus deinem Reden, aus deinem Mund kein Wort der Bitterkeit, kein Wort der Undankbarkeit, kein Wort der Anklage. Du sprichst von ewig klingender Freude. Also irgendwie hat Gott da in dir was ganz Besonderes gemacht und ich glaube, da bist du auch ein Vorbild für mich und für viele von aus unserer Runde hier.
Wobei ich natürlich nochmal sagen muss, dass Anklage total berechtigt ist. Ja? Also wenn jemand das empfindet, ich weiß ja nicht, wie mein Leben mal noch weitergeht. Ja? Ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, das wird mir nie passieren oder im Moment lief das bisher so, dass ich diese Haltung habe. Aber das finde ich ja das Schöne an dem Freund Jesus, dass wir ihm alles entgegenschleudern können auch. Ich habe nie Angst, also das vielleicht, als ich habe nie Angst gehabt vor Gott. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, als ich mich bekehrt habe, also wenn er sagt, er kommt mir zuerst entgegen, er hat sich für mich entschieden, das sagt ja Jesus nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Oh gut, der hat mich ja auch gemacht, da muss er ja wissen, wen er sich da eingefangen hat. Ne? So habe ich mir das mal gedacht irgendwie. Nicht, dass ich da völlig dahin lebe, ohne nach seinem Willen zu fragen, aber wenn er mich gewollt hat, das entspannt schon mal immens. Ne?
Wow. Zum Abschluss wollen wir uns noch einen Psalm anschauen, den Psalm 42. Du hast sie denn ausgesucht. Es ist ein Psalm, die Psalme sind ja Lieder, die David und andere Liederdichter geschrieben haben, die wir im Wort Gottes finden. Hier ist ein Psalm, der ich lese ihn mal vor, 12 Verse für uns, überschrieben mit für den Musiker. Noch oben drüber steht Sehnsucht nach Gott. Für den Musiker, also wie fast für dich auch geschrieben. Wie ein Reh sucht nach Wasserbächen, so beginnt es. So sehnt sich meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich wiederkommen? Wann vor seinem Angesicht stehen? Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine einzige Speise, denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meine Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie gern zog ich mit der fröhlichen Schar mitten im Lärm der feiernden Menge und führte sie mit Jubel und Dank in Gottes Haus. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Mein Gott, ich bin ganz aufgelöst. Ich bin völlig verzweifelt. Aus der Ferne des Jordanlandes denke ich voll Trauer an dich. Während ich auf dem Berg Misa im Harmongebirge stehe, gehen meine Gedanken zu dir. Von den Bergen stürzen Wildbäche tosend in die Tiefe. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Mir ist zumute, als würden die Fluten mich mitreißen und fortspülen. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken. Und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Gott, du bist doch mein einziger Halt. Warum hast du mich vergessen? Warum lässt du mich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Ihr Hohn dringt mir ins Herz, wenn sie Tag für Tag fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Was bist du so verwirrt, meine Seele? Warum bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Was fasziniert dich, Thomas, an diesem Psalm?
Ja, das ist ja irgendwie auch die Quintessenz, was wir gerade besprochen haben. Also der Psalmist hält ja überhaupt nicht hinterm Berg. Also er schildert einfach seine Position, übrigens in einem Lobpreislied. Ja, das sind ja Psalmen, das sind ja Lobpreislieder. Ich bin spontan, mir fällt gerade ein, dass es oft Leute gibt, die sagen, ja, der oder der Lobpreis-Songwriter, die früher mal bekannt waren, die schreiben immer so ich-zentriert. Immer geht es um die Position des Menschen, aber wir wollen doch nur Gott loben. Das greift aber zu kurz, weil dieser Psalm zeigt es ja, hier wird ganz klar auch eine persönliche Situation geschildert, die dann in den Lobpreis mündet, mit der Gewissheit, Gott wird mir helfen. Und das, also ich halte das, wir sind ja hier auf dieser Erde noch und der Lobpreis ist ja, dass wir, natürlich haben wir Befindlichkeiten als Menschen und es steht natürlich im Vordergrund, dass Gott groß gemacht wird, um das mal so fromm, also wie es oft gesagt wird, zu sagen. Das ist natürlich der Sinn von Anbetung und Lobpreis, aber trotzdem dürfen wir, und das sagen ja die Psalmen, unsere persönliche Situation da auch mit reinbringen, weil der Lobpreis entsteht ja eben aus aus dem Momentum, wo man sagt, so geht's mir, mir geht's gerade nicht toll, dem Psalmisten ging es überhaupt nicht toll, das haben wir ja gerade gehört, und dass dann aber das in diesen Lobpreis mündet. Also ich finde solche Unterscheidungen tatsächlich immer schwierig. Ich habe auch schon Leute getroffen, die haben gesagt, naja, heute haben wir ja nur im Vorhof rumgemehrt. Wir waren noch nicht im Allerheiligsten. So gibt es ja auch so Leute. Ich sage, ja, wo ist denn da die Grenze? Also wo ist der Übergang? Kann ich das wirklich so wissenschaftlich einteilen, dass ich jetzt sage, also das ist jetzt Lobpreis und das ist Anbetung. Ich halte das für schwierig. Und an diesem Psalm sieht man es ja auch, das wechselt teilweise die Ebenen. Und der Schreiber schüttet einfach sein Herz aus. Wie ein Kind, das mit seine Wünsche und der Vater wird schon, also die Eltern werden schon sortieren. Das dürfen wir Gott, glaube ich, zutrauen, dass er so viel Kraft und Verstand hat, unsere, manchmal unvermittelten Ergüsse in die Ordnung zu bringen, denke ich mal. Also da ist, glaube ich, hat er genug Kraft und Macht und ist groß genug. Und das denke ich, das finde ich so toll. Dass wir hier an der Bibel, also was ja Gottes Wort ist, sehen, ach, man darf tatsächlich so mit Gott reden. Und da kommt dann dieses Finale ist doch toll. Ja, ich weiß, der wird mir helfen zu seiner Zeit. Schön, weil da entsteht eine echte Beziehung und ich glaube, dass das auch für Menschen, die Gott nicht kennen, echt wäre. Ne? Und nicht einfach, ich drücke alles weg oder, also Reinhard Bonnke hat mal gesagt, wir brauchen Gott doch nicht schön zu reden. Ne? Ein Löwe kann sich selbst verteidigen, man muss nur den Käfig aufmachen. Ja, ist einfach so, ja. Und da, diese Kraft, die finde, diese Power, die dahinter steckt, die aus dem Heiligen Geist wieder zu uns fließt, was Schönes gibt, also das immer wieder neu zu erleben und zu sehen, ach, jetzt habe ich mich mal ausgeschüttet, jetzt habe ich geklagt und dann kommt die Sonne wieder. Das ist ja so unser, ach, guck mal, ah, schön, wir können ja auf Gott schauen und es stimmt wirklich, hier kommt jetzt die Hilfe.
Wow. Thomas Stark, ein Mann, der mit dem Freund, mit seinem Freund Jesus unterwegs ist, Thomas Steinlein. Jetzt freuen wir uns noch mal.